Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Moin aus Hamburg. Ja, ihr hört es richtig, ich spreche wieder Deutsch. Wobei ihr hattet ja jetzt schon zwei Orbit-Spezial-Episoden Zeit, euch wieder dran zu gewöhnen. Für mich war das ein kleines, aber wichtiges Abenteuer in Richtung Amerika und Kanada, denn die Themen waren einfach schon lange präsent und ich habe da auch noch ein paar mehr Ideen, aber jetzt, keine Angst, geht es erstmal auf Deutsch weiter und dann kommen in Zukunft englische Episoden, vielleicht eher als Spezialepisode mal zusätzlich, damit ihr nicht traurig sein müsst, dass an eurem Donnerstag vielleicht eine Episode kommt, die dann nicht so komfortabel für euch zu hören ist. Aber ja, kam auch ganz viel super Feedback, denn die beiden, sowohl Chess als auch Lian, sind wirklich tolle Menschen und haben tolle Themen. Und ja, deswegen habe ich das auch gemacht natürlich. Ne? Es gibt einfach dann nochmal, als ich erweitere im Grunde nochmal so meinen Radius, kann man sagen. Und ich bin ja auch international interessiert und da sprechen eben einige auch einfach dann halt nur Englisch. So ist es halt. Das hier ist die letzte Episode vor meinem Urlaub. Eventuell kommt noch eine Orbit-Spezial-Episode, das weiß ich aber nicht, ob ich das noch schaffe. Es wird also einmal eine Pause geben und dann sind wir am 22. Juli dann wieder zurück. Also in genau 4 Wochen. Ja, und mein heutiger toller Gast ist Chris aka Rick Ryder. Ich freue mich total, Chris für ein Interview gewinnen zu können, denn er ist tatsächlich einer der ersten, den ich damals, als ich angefangen habe mit Radfahren, als Initiator alternativer Touren und Veranstaltungen wahrgenommen habe. Es gab damals ja so viele RTFs und so ganz klassische Rennrad-Rides und da war Chris damals schon einer, der die Dinge so ein bisschen anders angegangen ist. Und das war tatsächlich auch lange bevor er Marion Jivnik und mich 2018 zu einem Vortrag über das Transcontinental Race eingeladen hat. Das war damals im Rahmen seines Fahrradkulturabends Pedale und Poeten, den ich seitdem auch echt sehr gerne besuche, weil da wirklich Stimmen, Vorträge, Filme, Musik aus den unterschiedlichsten Bereichen der Fahrradwelt eine Rolle spielen. Und das finde ich immer mega, mega spannend. Touren und Veranstaltungen, die er organisiert hat, sind zum Beispiel die First Light Rides, The Black Ring und das gerade stattgefundene Long Distance Country Cat Super Berlin Express 747. Ein Etikett zwischen Hamburg und Berlin. Ja, und da wollte ich auch schon immer mal mitfahren, habe es bisher aber noch nicht geschafft. Und besonders freue ich mich, dass ich auch eine Stimme aus dem Teilnehmerfeld habe, nämlich eine Sprachnachricht von Dimitrios Sadis. Und der hat mir dann auch noch gleich ein schönes Bild fürs Cover gegeben. Danke nochmal, Dimi. Und so haben wir da auch nochmal einen direkten Einblick. Plus natürlich den Bericht von Chris selbst, der auch selber mitgefahren ist und uns mitnimmt in seine Fahrradwelt, seinen Aktivismus, das, was ihm wichtig ist und wie er die Dinge angeht. Super inspirierend, auch mal so eine Stimme aus nochmal einer anderen Generation zu hören. Das war mir jetzt auch mal wichtig. Das werdet ihr auch im Podcast merken, dass es da dann doch auch ein paar interessante Dinge gibt, die wir da so erkennen. Bevor es aber losgeht, gibt es natürlich auch wieder einen Gruß von meinem Supporter und das ist dieses Mal Athletic Greens. Ich teste Athletic Greens nun schon seit über 3 Monaten, also ich glaube es sind schon eher fast über 4 Monate und es tut mir wirklich gut. Es hilft mir einfach, die Grundversorgung an Vitaminen und Mineralien sicherzustellen. Was meine persönliche Gesundheit angeht, muss ich nämlich tatsächlich zugeben, dass diese durch die Umstände der Pandemie, das Homeschooling, viel Arbeit, Arbeit spät, nachts, Arbeit irgendwie, ja, viel Arbeit, was ja auch gut ist, aber es war einfach echt ganz schön viel. Naja, dabei ist auf jeden Fall sind also ein paar Dinge zu kurz gekommen. Unter anderem sowas wie gesunde Ernährung und eben auch ein bisschen auf sich selber Acht geben. Da kam die Anfrage von Athletic Greens tatsächlich echt ganz, ganz passend. Athletic Greens unterstützt die Kernbereiche der Gesundheit. Erstens das Immunsystem, zweitens den Energiehaushalt, drittens die Regeneration und viertens die Darmgesundheit. Und ich habe das auch wirklich gemerkt. Also die Energie ist so Stück für Stück zurückgekommen. Und mittlerweile sind es wirklich fast 4 Monate, in denen ich Athletic Greens als Teil meiner Morgenroutine zu mir nehme. Was ich neben der Energie noch bemerkt habe, ist, dass sich tatsächlich auch meine Verdauung deutlich entspannt hat, was ja auch jetzt nicht verwunderlich ist. Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralien, ein Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogene. So erhaltet ihr alle eure täglichen Nährstoffbedürfnisse in einem Löffel. Athletic Greens wurde vor 10 Jahren von dem Neuseeländer Chris Ashenden mit Hilfe von ÄrztInnen, HeilpraktikerInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen entwickelt. Anders war damals tatsächlich die persönlichen Gesundheitsprobleme von ihm selbst. Athletic Greens wird ständig weiterentwickelt und derzeit ist die 52. Version auf dem Markt. Klingt interessant für euch? Als HörerInnen meines Podcasts erhaltet ihr ein exklusives Angebot unter athleticgreens.com/Fahrradwelt. Dort bekommt ihr 10 Travel Packs gratis zu eurem Athletic Greens Abonnement. Auch gut zu wissen, Athletic Greens bietet eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Schaut einfach auf athleticgreens.com/Fahrradwelt und schaut, ob es was für euch ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Chris Hemmy.
Mit meinem Klarnamen trete ich ja eigentlich also wenig in Erscheinung. Das hat einfach historische Gründe, jetzt irgendwie am Anfang irgendwie als mit Social Media und so weiter, mit Klarnamen und so weiter. Und dann hat sich das im Prinzip, hat sich das dann so verselbstständigt.
Ja.
Und ja, und dann kommst du eben halt auch aus der Nummer dann so einfach dann auch nicht mehr raus, ne? Das ist okay.
Ja, Social Media, ne? Das ist immer so, wie das unser Leben verändert hat.
Ja, also Gott sei Dank, in unserem Bereich, im Fahrradbereich enorm, im Sportbereich, im Kulturbereich enorm zum Positiven, finde ich. Also man gibt natürlich viele Bereiche, in denen eben halt das auch missbraucht wurde, klar, ist immer so. Aber ich finde, gerade in dem Social Media Bereich, hat es ja echt eine smarte Revolution in vielen Bereichen total unterstützt. Was ich großartig finde, dass Menschen zusammengefunden haben, dass Initiativen zusammengefunden haben und Freundschaften entstanden sind, Unternehmen entstanden sind, Projekte entstanden sind. Das finde ich schon großartig.
Hast du denn vor Social Media? Ja, also hast du vor Social Media schon Events organisiert? Oder ging das damit los?
Nee, ich hab immer schon Dinge organisiert. Also eigentlich habe ich schon seit ich Kind, Jugendlicher bin, habe ich Abenteuerdinge organisiert. Also erstmal für mich, aber ich habe halt gerne irgendwie Reisen geplant oder verrückte Abenteuer geplant. Und also das war schon immer in mir. Und durch meinen Beruf als Fotograf bin ich schon immer irgendwie ja auch so ein Organisator und Planer gewesen. Also Reisen und Abenteuer oder Abenteuerreisen, das gehörte irgendwie immer so zum Programm. Ich fahre relativ viel Fahrer, bin schon früh angefangen heute sagt man so Langstreckenfahrten. Und so ist das halt entstanden, so als Jugendlicher irgendwie so die ersten langen Fahrten gemacht und teilweise eben halt auch so, ja, verrückte, also direkt als die Mauer gefallen ist, habe ich dann gedacht, super, jetzt können wir ja, das ist ja irre, jetzt können wir mit dem Fahrrad da, plötzlich wurde Deutschland irgendwie, also so wie ich es kannte, doppelt so breit, dachte, dann fahren wir da einfach mal hin und sind dann irgendwie nicht mit einem Freund. Haben wir das dann irgendwie geplant, ohne Komoot, ohne Strava, ohne nix irgendwie, sind wir nach Rügen mit dem Fahrrad gefahren und das war die abnorm, also ich glaube, unsere längste Tour irgendwie, das waren irgendwie 100, 80 Kilometer an einem Tag, das erschien uns völlig wahnsinnig, aber deswegen auch so geil. Und dann sind wir dann auf dieser Landstraße 105, sind wir so alle 100 Meter von irgendwelchen Trabis fast getötet worden, sind wir dann immer da lang und zwar das Wetter war schlecht und so, aber wir haben es halt gepackt so und das war ja, lange Antwort auf eine kurze Frage. Also ich habe halt immer schon irgendwie sowas gemacht und die, als Social Media losging, ja, fing ich dann auch an, langsam ja, das Thema Radfahren, irgendwie Fahrradfahren, so ein Stück, ja, so auf meine Art und Weise neu zu interpretieren. Also zu fragen, ey, so die Event-Szene oder diese Veranstaltungsszene fand ich so ein bisschen, ja, es war schon ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen langweilig so mit den RTFs und diesen ganzen Geschichten fand ich irgendwie nicht so spannend und habe dann angefangen, so Stück für Stück, ja, eigene kleine Events zu kreieren.
Eine ganze Menge an Events sind das ja mittlerweile. Aber eine Frage habe ich noch. Wie alt warst du denn, als die Mauer gefallen ist?
Als die Mauer gefallen ist?
Also wie alt warst du auch, als ihr diese Tour gemacht habt?
Da war ich, ich glaube Mitte, das ist so Mitte 20 gewesen, ja. Mitte 20.
Ja, cool, weil, also ich bin ja so eine Generation, ich habe das mitbekommen, aber mehr auch nicht. Ne? Ich war danach mit meinem Vater an der Müritz und bin da auch irgendwie, habe so den Wandel dann miterlebt. Ja. Deswegen finde ich das total spannend, das auch so, weil du hast es ja noch mal ganz anders dann erlebt.
Ja, das war total, das war total aufregend. Also ich war auch als fotografisch war ich auch irgendwie in den Tagen, als dann die DDR zusammenbrach, irgendwie auch in Berlin. Und habe da also vis-à-vis Brandenburger Tor fotografiert und bin dann in den ersten Tagen drüben gewesen. Und das war einfach auch eine völlig völlig ausgeflippte Stimmung. Also es war wirklich also für uns so, als wenn wir da mit dem Rad auf einem anderen Planeten waren. Also auch schon Bikepacking-mäßig. Also ich hatte auch schon, muss ich immer wieder dran denken, ich hatte mir eine Rahmentasche selber gebaut, ja, für mein Rennrad, so aus so Kunststoff-Lackfolie. Da gab es ja noch diese Hightech und habe das dann so zusammengeschnitten. Sah auch für echt ein bisschen irre aus. Und da waren dann irgendwie so fünf Sachen drin. So ultra, wir waren echt schon ultra light unterwegs und sahen aber auch aus, also keine Funktionskeile. Eine Radhose hatten wir schon irgendwie, aber wir sahen echt auch ziemlich abgerissen aus. So. Und die Mecklenburg, Leute, die haben uns auch echt angeguckt, wie als wenn da wirklich so zwei Irre unterwegs wären. Auf dem Fahrrad dann auch noch, ne? Also auf diesen Autostraßen. Ne? Ja, war schon lustig.
Ja, cool. Ja, du hast es jetzt eben schon angedeutet. Ich habe mir ein paar Sachen noch mal rausgesucht. Weil, wir persönlich haben wir uns ja kennengelernt, als du Marion und mich zu Pedale und Poeten eingeladen hast und wir da unseren ersten Transcontinental-Vortrag gehalten haben. Da haben wir uns zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Aber ich hatte natürlich auch vorher schon von deinen Events gehört. Das erste war damals, waren die First Light Rides, die du, ich weiß nicht, es ging sehr früh morgens los.
Und, ja, also so im Prinzip kurz vor Sonnenaufgang, ja.
Ja, so richtig früh. Und das ist interessant, weil damals bin ich eher Night Rides gefahren. Ich habe immer gedacht, ich muss da irgendwann mal mitfahren. Und FreundInnen von mir waren auch irgendwie dabei gewesen und haben erzählt, dass es irgendwie sehr nett war.
Ja.
Daran musste ich dann kurz denken. Dann das zweite Event, was ich auch mitfahren wollte, es auch nicht gemacht habe, war The Black Ring.
Cool.
Um Hamburg rum.
Ja.
Hast du es eigentlich mehrmals gemacht?
Nee, ich habe es tatsächlich einmal gemacht, The Black Ring, und es war dann auch fest geplant, es ein zweites Mal zu machen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz auf meinen Blog gucken, habe ich mir das aufgeschrieben? Ich glaube, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, wann das war. Nee, geplant war es schon, das noch ein zweites Mal zu machen, wobei ich tatsächlich die Idee hatte, den Blackwing auch in anderen Städten zu fahren, weil ich es einfach spannend finde. Also das ist ja ein reines Tarmac, also reines Asphalt-Event ohne Gravel, halt also tatsächlich auch mal ja auf eine ja, sagen wir mal, smart, revolutionäre, freche Art und Weise, tatsächlich auch die Straße zu okkupieren und auf der Straße zu fahren und nicht irgendwie versteckt irgendwie auf irgendwelchen, durch irgendwelche Büsche sich durch die Stadt zu schleichen, sondern halt auch die Straße halt da, wo man eben halt fahren kann, zu fahren, was cool war. Und hab dann gedacht, naja, das wäre halt so als Orbitalride halt eine coole Sache, das auch in anderen Städten zu machen. Aber das ist so, das steht so auf meiner Event-Ideen-Liste noch so drauf.
Ja, ich dachte nämlich erst, ich hatte mir das, doch, das war, genau, es war Straße, das war, es muss irgendwie 2018, 19 gewesen sein. Oder
2019? Das war 2000, ich glaube, 2019, ja.
Ja, es war, ja, genau. Also noch vor dem Orbit fiel auch schon der Name, der Begriff Orbital.
Orbital, ja, ja,
warst,
genau.
Du warst
ja
auf jeden Fall vor dem Orbit. Ja, spannend. Ich verkrieche mich ja aktuell ganz gerne in die Büsche, um eben wieder weg von der Straße zu kommen. Ja. Aber wie du sagst, ne, dann ist man eben auch nicht mehr so sichtbar. Und wenn man da irgendwo vielleicht auch tatsächlich einen aktivistischen Anspruch an so ein Event hat.
Ja, also das kam halt auch mit der Figur Rick Rider, kam das auch so ein bisschen mit. Rick Rider ist ja auch so ein kleiner, vielleicht so ein kleiner Aktivist, und ein Philosoph, der halt auch hinterfragt hat und auch kritisiert hat. Und eins gehört dazu. Also ich meine, wir leben in einem Raum, wir leben in einer Stadt, und diese Stadt, die gehört ja nun definitiv nicht nur den Millionen Autos, sondern sie gehört halt den Menschen. Und warum also nicht? Ich meine, gut, die Critical Mass hat das ja schon lange vorgemacht, aber warum nicht jetzt einfach zu sagen, hey, wir besetzen in Anführungsstrichen halt mal nachts die Straße und geistern mal mit den Rädern auf breiten, fetten Straßen um die Stadt rum. Und das war einfach super, ne? Hat Spaß gemacht. Ich habe sogar schon einen Track für The Black Ring Paris gebaut. Ja, ist schon fertig, weil ich dachte, das wäre eigentlich auch, hätte ich auch mal Bock drauf, so in Städte. Berlin, klar, ist irgendwie so naheliegend. Dazu hätte ich eigentlich Lust, so ein paar in europäischen Städten mal so Black Wings zu machen.
Ja, sehr cool. Sag Bescheid. Was mir dabei einfällt, ist, dass es ja auch, also wenn man viel Strecke machen möchte bei einem Ultrarennen, ne, dann bewegt man sich ja oft, also wenn man die Route plant man ja oft an den Städten vorbei, ne?
Ja.
Und da ist dann so eine ganz spezielle Stimmung, finde ich, so eine Peripherie auf eine Art. Das könnte ich mir bei den Black Rings dann eben auch vorstellen.
Ist auch so.
Ja, ne?
Ja, also ich finde das spannend. Also ich finde es auch, also mir geistern auch immer so Soundtracks durch den Kopf. Beim First Light Ride gab es ja auch immer so quasi noch den Soundtrack zu den Rides dazu. Aber so diese Industrieviertel auch, diese Industriequartiere, die hast du hier in Hamburg auch, oder selbst diese schlafenden Vorstädte oder diese, so diese Hochhaussiedlung, wenn du da nachts durchfährst und so. Ich finde, das ist interessant, das ist spannend, das ist auch irgendwie inspirierend, und ich finde, es kann auch richtig schön sein und toll sein, so diese Industrie oder Vorstadtästhetik.
Und Black, du sagtest schon nachts, wann ist dann der Start gewesen? Das war nämlich so ein Nacht-,
das war, glaube ich, Mitternacht, so um Mitternacht herum, genau. Und dann sind wir im Uhrzeiger Hamburg umrundet. Also sind gestartet in Teufelsbrück und sind dann auf der anderen Seite der Elbe an dem Anleger dann irgendwann früh morgens dann angekommen und mit den ersten Fähren dann quasi wieder zum Start gefahren.
Ja, cool. So eine andere Sache, die du auch noch gemacht hast, bevor wir auf den Super Berlin Express, der ja gerade stattgefunden hat, zu sprechen kommen. Du hast halt nicht nur in Hamburg sowas wie den First Light Ride und um Hamburg herum sowas wie den Black Ring dann organisiert, sondern auch eine Inselumrundung. Wie kam es denn dazu?
Bei Worm 100.
Ja.
Ja, ich habe noch gar nicht geguckt, irgendwie, ob wir damit irgendwie vielleicht irgendwie tatsächlich auch ins schleswig-holsteinische Guinness-Buch der Rekorde oder so kommen. Keine Ahnung. Nein, das war, man kann einfach wunderbare, verrückte, schöne, lange, tolle Sachen mit dem Fahrrad machen. Und alles ist irgendwie toll. Und das war halt so im Sinne der Umrundung. Ich weiß nicht, wie da jetzt irgendwie so die Inspirationsstrecke bei mir war. Aber irgendwann habe ich gedacht, es wäre doch irgendwie auch mal geil, jetzt irgendwie mal auf so einer kleinen Insel so einen Rundkurs zu machen. Und habe dann erstmal ein bisschen Inselcasting betrieben, welche Insel dann irgendwie einigermaßen dafür geeignet wäre. Und da kam dann Per Worm in Sicht. Und weil die halt so einigermaßen, die ist ziemlich rund und sie hat halt so eine schöne Rundstrecke, die du fahren kannst. So, das war, ist glaube ich, bei anderen Inseln nicht so der Fall oder nicht so einfach möglich. Ja, und mir überlegt, okay, 100 Kilometer, das wäre so eine nette Strecke. Also das ist jetzt nicht irgendwie eskaliert jetzt. Und ja, und dann haben wir uns morgens dann in einer echt super bunten Truppe, also waren auch Leute mit Familie da, also meine Familie war auch mit, wie gesagt, so. Und wir sind dann 5 Runden um Per Worm gefahren. Also der Checkpoint, es gab einen Stempel und der Checkpoint war so eine Fischbude am Hafen. Die haben auch mitgemacht, die waren auch total gut drauf, die Jungs. Haben uns dann jedes Mal einen Stempel reingehauen. Und man hatte natürlich auch so einen super Pausenpunkt und konnte also quasi alle 20 Kilometer ein Fischbrötchen essen, wenn man wollte, oder ein Bier trinken oder was anderes. Und das war halt ein super schöner Tag. Ne? Hat allen mega gut gefallen und man konnte da schnell fahren und langsam fahren. Und war auch ein Bekannter aus Hamburg da mit seiner Tochter, die war, glaube ich, so 12, 13 und die ist das auch mitgefahren. Also richtig, hat super Spaß gemacht. Es war irgendjemand anders noch mit Kindern dabei. Die fanden das auch super. So. Und ja, die Insel ist ganz nett, so hübsch und tolle Radinfrastruktur dort. Da kann man also easy dann da Kreise ziehen, ne? Um die ganzen Elektroräder da, die sich natürlich gewundert haben, was machen die denn da? Die kommen ja jetzt schon das vierte Mal jetzt hier vorbeigefahren. Ja.
Ja, cool. Ja, und Chris, was macht denn so jemand wie du denn, wenn auf einmal Corona da ist? Also eine Sache weiß ich, die United Distance Riders Aktion.
Ja, also das war die United Distance Riders war halt eine, ja, im Prinzip auch eine sozial, ein Social Projekt, ein Mini-Projekt, bei dem ich an einem Punkt an der Oberhafenbrücke quasi so eine Art kleinen realen, ja, Meet-and-Greeting-Point quasi eröffnet habe, indem ich da ein paar Sticker hingeklebt habe und eine Botschaft hingeschrieben habe. Und ja, und dann kamen halt nach ein paar Tagen immer mehr, die sich ja nun auch alle distanzieren mussten. Also wir waren ja eigentlich eine relativ große Gruppe, also sehr, sehr heterogen und breit gemischt von Events oder Touren oder auch so privat, die sich dann plötzlich alle nicht mehr irgendwie sehen konnten, durften. Und das war im Prinzip quasi so ein kleiner Briefkasten, wo man hinfahren konnte, seinen Sticker hinsticken konnte oder eine Botschaft schreiben konnte und so. Und das haben halt dann echt super, super, super viele gemacht. War so einfach so ein, ja, so eine Aktion. Wir sind zwar getrennt, aber wir halten trotzdem irgendwie zusammen. Und das war ganz schön, ja.
Ein ganz schöner Ort, wenn man ja irgendwie auch immer vorbeikommt, ne? Wenn man irgendwie Richtung Deich fährt und ja, egal auf welchem Rad, auf die Stadtradler, sag ich mal so, kommen da mal vorbei.
Ja, das hatte jetzt auch nicht jetzt irgendwie den Anspruch, jetzt da irgendwie so einen riesen Buhai draus zu machen, sondern es war halt irgendwie eine nette Aktion, halt so ein bisschen soziale Wärme in diese distanzierte Zeit zu bringen und für die aus der Cycling und Community.
Dann war aber jetzt, weil ich ja gefragt habe, welche Events überhaupt stattfinden konnten, dann war ja der Super Berlin Express 747 im Grunde das erste große Event.
Ja, davor hatten wir noch im letzten Jahr, das war quasi nach dem ersten Lockdown, hatte ich noch ein kleineres Event, die Col de Hahnheide, quasi also die Bergtour zum Hahnheider Berg. Das hatte ich auch, glaube ich, das vierte Mal schon gemacht. Und so eine 130 Kilometer oder 120 Kilometer Tour zum Hahnheider Berg. Und das ergab sich im letzten Jahr so quasi in der Lücke, dass man es machen durfte. Das war so auch in den Frühsommer irgendwann Monaten. Und aber dazwischen und danach war original nix. Das stimmt, ja. Also ich hatte Pedale und Poeten als Livestream ein-, zweimal gemacht, weil ja auch live nichts stattfinden konnte. Und habe da quasi ja also eine Fernsehshow gehabt, als Livestream mit auch Gästen und so. Das war auch sehr, sehr lustig, auch mit sehr lustigen Pannen. Aber insgesamt sehr schön. Ja, aber real tatsächlich dann erst jetzt wieder der Super Berlin Express. Genau.
Und vermisst du es?
Was vermisst ich?
Deine Events, immer so viel wie du machst, bist ja eigentlich immer, also.
Ob ich die vermisse? Naja,
also. Eher die Frage, was macht man, wenn man eigentlich so viel gemacht hat, immer, und wie kann man das kompensieren? Musstest du das kompensieren oder hattest du genug zu tun mit deinem Kind und so, na, mit Familie?
Ja, also ich glaube, das ging ja allen so. Also als der zweite Lockdown kam, also der erste Lockdown war ja für viele irgendwie noch so ein bisschen, hat ja noch so ein bisschen Abenteuerstimmung. Jetzt leben wir mal ganz anders und irgendwie alle zu Hause, der zweite Lockdown. Da mussten alle und ich auch, ne? Wir haben die Familie und Jobs alles irgendwie umorganisiert mit Homeoffice und Remote und Homeschool und digitaler Schule und so weiter und so fort. Und da waren einfach andere Prioritäten. Gesetzt. Und insofern, klar, hat, glaube ich, jeder irgendwie den Sport und den Spaß vermisst. Aber gut, die Frage stellte sich irgendwie nicht. Also wir mussten da irgendwie uns um andere Dinge kümmern. Und trotzdem sind ja viele noch Fahrrad gefahren. Also ich habe mir dann das erste Mal quasi ein Indoor-Bike dann im letzten Jahr im September gekauft. Das war schon ein kritischer Punkt, wo ich merkte, wenn ich jetzt noch weitere Wochen zu Hause hänge mit all dem Drum und Dran, dann und mich nicht bewegen kann und nicht Fahrrad fahren kann, dann drehe ich durch. Also wie so ein Hamster, aber ich brauche das auch einfach. Und und dann Indoor-Bike und dann, also kennen ja viele, bin ich dann irgendwie Digitalrad gefahren, wie wild und viel, auch um irgendwie fit zu bleiben. Bin dann auch irgendwie was auch mega viel Kopfschütteln geerntet hat, weil alle immer gedacht haben, ja, Rick Ryder, der fährt doch irgendwie und so weiter. Und plötzlich Strava, boom, 0 Kilometer. Und ich habe meine digitalen Kilometer nicht auf Strava hochgeladen, weil das irgendwie, weiß ich nicht, mache ich halt nicht. Und bin dann auch die feste 500, bin ich dann auch digital gefahren. So richtig bescheuert. Und aber auch lustig halt. Und habe halt eben halt solche Sachen gemacht. Und mit den United Distance Riders halt letztendlich so remote Events oder Projekte gehabt oder mit den Livestreams. Aber eben halt keine Tour, nee, weil klar, ging ja nicht.
Ja, du warst auch ziemlich eingespannt, ne, bei euch, ja.
Ja, also ja. Ich war dann auch Homeschool, also Homeschool-Lehrer und wie gesagt, also das waren andere Prioritäten und da war einfach nicht die Zeit und letztendlich auch nicht so die Möglichkeiten. Also natürlich nachgedacht über Events und Projekte schon. Aber gut, das geht ja jetzt so langsam wieder los.
Ja. Und bevor wir weiter, ich glaube, jetzt haben alle einen ganz guten Eindruck davon, was du so gemacht hast, wobei es auch nur an der Oberfläche kratzt bisher, habe ich das Gefühl, weil du einfach schon so lange sagst, wann machst du das eigentlich? Also das habe ich mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, seit wann organisierst du so Sachen? Also ich weiß, der Super Berlin Express habe ich mir notiert, fand 2000, ich habe es mir notiert, aber es steht hier nicht, 2017 oder 2000, 18?
2017 war der 17, erste Super,
ne?
Berlin.
Genau. Ja.
Also ich musste selber gucken und ich glaube, also 2015 oder 2016, 2015 oder 2016 ging das los, so mit dieser Art von Events, die du so erwähnt hast.
Mhm. Das finde ich spannend, weil du hast ja vorhin auch gesagt, war das mit den RTFs und so weiter, das war dir auch ein bisschen zu langweilig.
Ja.
Und mir ging es da genauso. Ich bin dann nur Richtung Fixgear abgebogen. Ne?
Ja, also als Rennradfahrer und Fan halt auch, also der Radfahrkultur, aber noch sozusagen aus der Vor-Bikepacking und Fixgear und so weiter Szene, war ich so fasziniert, dass so im Zuge der Critical Mass und der Kurierkultur eine Bewegung entstanden ist, die so viel gute Power auf die in die Welt gebracht hat. Also ich glaube, vielen ist das, glaube ich, gar nicht so bewusst heute, dass, also ich behaupte, dass man es diesen Leuten zu verdanken hat, dass wir heute so weit sind, dass sich in den Städten also immer mehr die urbane Mobilität in Richtung Fahrradfahren entwickelt, weil es dort halt also tatsächlich diese kleinen, vielen kleinen Revolutionäre und Revolutionärinnen gab und gibt, die sich dafür eingesetzt haben und die erst so quasi auf so einem Punk-Level und Independent-Level das gemacht haben, also auch mit den Alley Cats und so, die ja dann auch nachher weitem populär wurden, halt also auch von Nicht-Kurieren gefahren zu werden. Aber all das ist so der Ursprung. Das fand ich halt mega, mega faszinierend und toll. Und quasi ja so eine Renaissance wiederum Fahrradkultur auf eine neue Art und Weise.
Ja, und das ist wirklich interessant, weil also Gerolf Meyer vom Antritt-Podcast war ja auch hier und da haben wir festgestellt, dass die sowas gemacht haben noch davor, aber Cyclocross. Also die waren nicht auf der Straße und das bestätigt so ein bisschen das, was du gesagt hast. Ja, die waren halt im Wald, ne? Die haben da Revolutionary ihre Sachen gemacht und damals schon, boah, da würden wir es einfach Gravel nennen oder Multiservice, haben die da schon gemacht.
Ja.
Und die haben das eben in den, wann war er denn, in den USA 2000 irgendwas, die haben das ja damals schon rübergeholt.
Mhm.
Das ist dann aber auf eine Art abgeflaut wieder. So.
Ja.
Also zumindest die Events, die Gerolf da auch mit organisiert hatte, das hörte dann so 2013 ungefähr auf.
Ja.
Ich habe da so einen speziellen Blick drauf, weil ich nämlich in dem Jahr angefangen habe mit Rennradfahren.
Ja.
Und damals gab es eben die Ellicats, wie du gesagt hast.
Ja.
Damals gab es, 2014 fand das erste Red Hook Crit statt für, also nicht das allererste, aber für Frauen, ne? Das gab es ja auch schon länger, aber das erste reine Frauenrennen fand da statt. Und die Critical Mass, das war auch in dem Zeitraum, da bin ich zum ersten Mal so auf die Critical Mass gestoßen und damals war das aber noch so, dass das nicht toleriert wurde. Das heißt, die ist losgefahren. Und irgendwann sind die Leute halt von den Rädern runtergeholt worden
von
der Polizei.
Okay.
Ja, das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Deswegen finde ich das so interessant, dass du das auch so wahrnimmst, weil ich war damals noch gar nicht so involviert, aber hier im Viertel sieht man ja, die Critical Mass kommt ja tatsächlich auch mal auf der Straße an einem vorbei. Bin ich mal einfach so mitgefahren, damals noch, auf dem Stadtrad und so. Und dann wurden die wirklich eingekesselt.
Da war es noch die richtige Critical Mass.
Ja, da war sie noch richtig Critical.
Da war sie noch richtig Critical.
Ja, ja. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir teilweise mit, ich weiß nicht, 5000 Menschen da unterwegs waren, so, das ist schon irre. Und das finde ich, so wie du sagst, auch interessant, mal so zu gucken, wo gab es da...
Wo sind die Wurzeln,
genau. Ja. Und wie hat sich was entwickelt? Und wieso braucht man eben sowas auch?
Ja, und anscheinend sind ja auch immer so Wellenbewegungen. Also das finde ich auch interessant, wenn du dann noch weiter zurückschaust, gab es ja Bikepacking gab es auch schon 1920 so oder 1910 gab es auch schon Bikepacking. Und da gab es auch, es gab auch, also fand ich auch, in Los Angeles gab es Fahrradstraßen 1915 gab es aus Holz gebaute Fahrradstraßen, also richtig lange Fahrradstraßen, die gebaut wurden, um die Bewohner so aus den Vorstädten an die Arbeitsplätze zu bringen. Und da war das Fahrrad war mega populär. Also es waren Fahrradautobahnen gigantisch. Und diese Fahrradautobahnen wurden dann abgerissen, plus die Straßenbahnen, die auch frequentiert waren und sehr erfolgreich waren in Los Angeles, weil die Mineralöl-Lobby und die Autolobby entschlossen hatte, so können wir ja keine Geschäfte machen. Wenn jetzt alle Fahrrad fahren und alle Straßenbahn fahren, dann können wir ja kein Benzin verkaufen und Autos auch nicht. Also, was haben die in Los Angeles gemacht? Haben die Straßenbahn komplett abgeschafft, die Fahrradstraßen auch alle wieder abgebaut und die Menschen quasi genötigt, Autos zu fahren. Also völlig irre Geschichten, also wenn man in die weite Vergangenheit schaut. Und insofern durchläuft es so Wellen und finde ich es absolut großartig, dass wir jetzt im Jahr 2021 im Prinzip wieder die super Chance haben, jetzt nach einigen Versuchen vielleicht vieles richtig zu machen. Nicht alles wahrscheinlich, aber vieles und mit der Fahrradkultur in den Städten das Leben echt lebenswerter zu machen und gesünder.
Ja, in Hamburg, ein bisschen was passiert ja hier, ne? Wir bekommen ein Fahrrad-Schnellnetz, also wann auch immer, aber sternförmig soll das dann so in die Stadt reingehen.
Ja, also ich finde, auf einigen Straßen fährt es sich ja auch schon viel, viel angenehmer, auch durch diese Bike-Lanes und auch diese Pop-Up-Lanes. Aber trotzdem ist noch wahnsinnig viel zu tun. Also man muss dann nur bestimmte Strecken fahren irgendwie. Da sind wir, glaube ich, noch Lichtjahre entfernt, weil da grätschst du auch dann irgendwie von Straße auf Radweg und über die Bürgersteige und muss sich da irgendwie nur durchkämpfen. Also da sind wir noch weit entfernt. Aber es tut sich was, ja. Und es braucht halt Zeit, klar. Man kann es nicht irgendwie in ein paar Jahren jetzt alles schön machen.
Ja, ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht und ob man irgendwie in Zukunft auch gerne mit den Kindern ohne Herzkasper durch die Stadt.
Also das ist, finde ich, echt der Indikator, ne? Ja. Wenn man ohne Herzinfarkt und Panikanfälle mit Kindern durch eine Großstadt mit dem Fahrrad fahren kann, dann hat man vieles richtig gemacht oder fast alles richtig gemacht. Das ist ein guter Indikator, ein guter Test, genau.
Ja, mal sehen. So, zum Super Berlin Express 747. Ja. Hat gerade stattgefunden. Du bist auch selber mitgefahren.
Ich bin auch selber im Express mitgefahren, ja.
Hast du ihn gefinisht?
Nein, ich habe ihn nicht gefinisht. Ich bin bei Kilometer 567, irgendwas aus dem Berlin Express ausgestiegen in Wittenberge und bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren.
Was sich ja aus Wittenberge auch anbietet, man muss dazu sagen, es war wirklich ein krasses Wochenende. Ne?
Es war ein sehr krasses Wochenende,
ich weiß nur Gegenwind, aber es waren auch so Sturmböen. Ja. Ne? Mhm. Und das hat einige doch am Ende ganz schön zermürbt.
Ja, also das Ding war schon, also dieser Super Berlin Express war schon echt eine Hammeransage nach, also vor allen Dingen nach den drei vorangegangenen Super Berlin Express hin, war das echt ein Hammerteil, ja. Also das war schon mega, mega anstrengend, auch anders. Und weil wir den Offroad-Anteil, den haben wir ein bisschen erhöht.
Man muss ja mit dem Trend gehen.
Genau, man muss ja auch Gravel anbieten heutzutage. Und ja, und dann haben wir halt ein bisschen, dann haben wir halt ein bisschen Offroad angeboten. Nein, einfach weil die Gegenden und Möglichkeiten toll waren. Und es gibt halt super, super, super schöne Streckenabschnitte. Und die haben wir dann auch reingewürzt. Andere waren halt schon sehr ambitioniert. Ich bin froh, dass wir einen Streckenabschnitt, den wir mit einem Berliner Scout so in Erwägung gezogen hatten, beziehungsweise ich habe den gesehen und dachte, ach, das ist ja, eigentlich wäre das geil, wenn wir noch das noch mit reinnehmen würden. Da bin ich echt froh, dass wir den rausgenommen haben, weil ansonsten, glaube ich, hätte es Tote gegeben. Also, oder die hätten mich irgendwo in Mecklenburg am Baum aufgehängt. Und ja, nee, das war schon heftig anstrengend.
Beschreib doch mal kurz, wie das Event aufgebaut ist. Also Start und Ziel ist Hamburg.
Genau, Start und Ziel ist Hamburg. Und ja, Inspiration ist eigentlich gewesen, so hatten wir ja eben Alley Cat, also ich habe das ja Long Distance Country Cat genannt, also quasi eine lange, lange Kurier Pony Express Abenteuer, Orient Express Fahrradabenteuergeschichte rauszumachen. Und ja, die Aufgabe ist, du startest in Hamburg und pedalierst dich dann irgendwie durch bis Berlin. Und in Berlin gibt es ein geheimes Versteck, ein Cache, an dem Spoke-Karten warten, also Spielkarten warten, nummerierte, waren es eigentlich, also in der Vergangenheit nummerierte Karten, die waren jetzt auch nummeriert, aber wegen Corona und weil wir den Wettbewerb nicht so pushen wollten, haben wir die alle durchgemischt. Normalerweise war es so, dass der Erste, der am Cache ist, zieht die Karte Nummer 1 und so weiter und so fort. Also nur um da den Wettbewerb so ein bisschen rauszunehmen und gesagt, bemüht euch nicht, irgendwie sind alle durchgemischt. Und genau, an diesem geheimen Versteck nimmst du dir eine Karte, quasi als Beweis, dass du da gewesen bist, machst ein Selfie von dir, steckst die Karte ein und fährst dann zurück nach Hamburg, auf möglichst direkten Wege dann, also auf dem Track, und machst dann am Zielort auch nochmal ein Selfie als Beweis, dass du mit der Karte am Ziel angekommen bist. Und das sind insgesamt also 700, dieses Jahr waren es 730 irgendwie Kilometer, waren auch schon mal 760 Kilometer, aber eben halt immer so um die 700 plus Kilometer.
Und jetzt ist das ja eine interessante Länge. Darüber habe ich nämlich nachgedacht. Ich habe schon ein paar Berichte gelesen und gehört. Und das Ding ist ja so, alles bis 400, 500 kannst du ja im Grunde durchfahren.
Ja.
Alles so ab 1000, da weißt du, da musst du irgendwann mal 4 Stunden schlafen oder 3 oder wie auch immer. Einige
Ja.
machen es mal 2, wie auch immer, ne? Und 700 noch was
Ja.
ist speziell.
Ja.
Weil das ist ja auch so ein bisschen auf dem Wochenende angelegt, also eigentlich im Grunde 2 Tage, eine Nacht oder abends los. Ich weiß nicht, wie da der Start im Moment ist.
Super unterschiedlich. Also als wir das erste Mal gefahren sind, also diese Distanz kam zustande, wenn du Hamburg-Berlin rechnest, sind das etwa immer so 300 plus Kilometer. Und wenn du also 300 plus und 300 plus, wenn du das addierst, dann kommst du irgendwie auf diese 700. Dann aber nochmal mit ein bisschen Spaß und in netten Locations bist du eben halt ganz schnell dann eben halt über 700 Kilometer. Und das ist halt eine Distanz irgendwie, die hat sich halt so ergeben. Auch so ein bisschen, ja, es war halt auch ein bisschen so eine kleine, sagen wir mal, eine kleine Prise Spaß, weil die klassischen Privé-Fahrer, die haben ja so ein 600er Privé, so. Und da sagte auch mal so ein alter Hase, ja, also wenn du so ein 600er gefahren bist, ne, also dann, ne, dann weißt du schon irgendwie, dann weißt du schon, wo die Fahrt so hingeht, ne? Wo der Hase so, sagt man das? Wo der Hase so lang läuft, lang fährt
Wie der
und
Hase läuft.
wie der Hase läuft, genau. Und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir doch 600 mal 700 plus und dann gucken wir mal weiter. Und ja, und so ist das halt entstanden. Und ja, also die fährst du halt, einige fahren die echt fast durch. Ich habe auch echt mal geguckt, also hier auf meiner Ergebnistabelle muss ich ja mal rausschreiben, weil wir haben das ja gar nicht. Der Stewart, der mitgefahren ist, der ist das in 30 Stunden, 30,4 Stunden, ist er 736 Kilometer gefahren, hat echt wenig Pause gemacht, der war echt fix unterwegs. Und aber das ist halt kein Must, ne? Also du kannst die so schnell oder so langsam und mit so vielen Pausen fahren, wie du willst. Also es hat einige gegeben, die haben komplette Komfortpausen eingelegt und sind in Berlin irgendwie bei Bekannten oder im Hotel untergekommen. Und ich glaube, einige von denen sind dann auch nicht mehr aufgestanden am nächsten Tag und haben es dann sein gelassen. Also es waren relativ viele did not finished, die da gequittet haben dabei. Und andere, zu denen ich auch gehörte, die haben halt so kurze Powernap-Stops gemacht. Also bei mir war das an der Kliniker Brücke, da war auch der Checkpoint mit den Spokecards. Und habe mich da eine Stunde an der Brücke hingelegt, gibt es auch noch so ein tolles Foto, und habe da irgendwie eine Stunde oder anderthalb ganz gut geschlafen. Und das brauchst, also du musst halt irgendwie mal die Augen zumachen auf so einer langen Strecke. Und manche eben halt ein bisschen länger und manche ein bisschen weniger.
Ja, eine andere Herausforderung ist ja die Gegend, ne? Du sagst gerade, ihr habt ja schöne Gegenden gescoutet und tolle Wege. Es ist ja nun mal auch dann irgendwie lost im Nirgendwo, ne? Also wie ist es zum Beispiel mit Verpflegung und so weiter?
Naja, gut, also man muss schon natürlich sagen, also im Gegensatz jetzt zu so solchen Events wie Atlas Mountain Race oder Transcontinental und Co. Fahren wir ja in einer relativ dicht besiedelten Gegend. Und also auf der Strecke durch Mecklenburg kommst du halt immer irgendwie durch kleine Ortschaften durch. Also fast in jedem Ort ist irgendwie eine Tankstelle. Und Bäcker und Supermärkte gibt es auch. Relativ viele. Es gibt natürlich so einige Uhrzeiten und dann am Wochenende Sonntag oder so. Also so ein Sonntag um 3 Uhr morgens ist in einigen Gegenden nichts so. Das heißt also, du musst schon auf einer Strecke schon schauen, irgendwie, dass du so ein Basic-Ausstattung von Getränken und Food irgendwie bei dir hast. Das macht auf jeden Fall Sinn. Lars, der auch mitgefahren ist, der hat so eine Privé-Tabelle gemacht, so richtig schön akribisch, so wie die Privé-Fahrer das machen, also wo dann alle 30, 40 Kilometer dann möglicher Spot ist mit einer Tankstelle oder einem Bäcker. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber grundsätzlich muss man sagen, also da stirbt niemand. Also weil, du, das kennst du ja auch, also wenn du kein Wasser mehr in der Flasche hast, dann hältst du einfach am nächsten Bauernhof an, machst Ding-Dong und dann kommt jemand und freut sich, dass er dir deine Wasserflaschen auffüllt. Also insofern, ja, das funktioniert schon. Wir sind da ja nicht im Outback.
Nee, das stimmt. Aber wenn wir so Hamburg, wir fahren ja auch ab und zu mal wirklich einfach so als Tour Hamburg-Berlin, und irgendwie, es gibt, also es ist schon manchmal dann doch, da muss man schon ganz schön nach der Tankstelle.
Ja, das stimmt. Also
ja,
klar. Also ich glaube, das kommt auch, manchmal kommt es auch mit einher, dass man auf einer langen Strecke halt ja so viele Dinge koordinieren muss, dass man an einige Dinge dann nicht denkt. Und manchmal ist es dann auch so, oh shit, ich habe jetzt eigentlich gerade nicht realisiert, dass wir jetzt 2 Stunden irgendwie durch den Wald fahren, wo keine Tankstelle kommt und ich habe halt nur noch irgendwie 2 Schluck zu trinken in meiner Flasche. Das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen doof und war vielleicht, ich weiß es nicht, aber dieses Jahr auch ein bisschen ausgeprägter, weil wir halt auch teilweise sehr, sehr anstrengende Offroad-Passagen hatten, mit denen man ein bisschen länger beschäftigt war, als jetzt irgendwie auf dem schönen Straßenabschnitt.
Okay, also es gibt auch schon so ein bisschen immer mal eine Herausforderung, die du damit einbaust.
Ja, also dieses Jahr war es halt, dieses Jahr war es schon ein bisschen extremer. Wir haben 70 Kilometer Offroad Gravel gehabt und davon waren einige Streckenabschnitte, was wir so auch nicht so optimal scouten konnten. weil es auch irgendwo so weit aus der Range von Scouts lag. Und wir uns da halt auf Tipps verlassen haben, also auch von Locals, die da oft fahren. Naja, dann kennst du es ja eben halt, ne? Kumo, dann guckst du irgendwie, also von dem schönen Punkt zu dem schönen Punkt, müssen wir da mal durch den Wald durch, so. Macht Sinn, weil sonst hast du gleich 30 Kilometer mehr. Und gerade eben mal dieses schöne Stück da durch den Wald waren teilweise Sandpisten, die halt richtig kräfteentzehrend waren, richtig kräfteentzehrend. Und es sind halt auch dort einige so Privé-Fahrer, Randonneure mitgefahren und die haben richtig geflucht. Insgesamt, also das Feedback war super, die waren auch happy, aber sie haben halt auch, und das finde ich auch klasse, bei so einem Adventure-Ding, halt auch wirklich unkalkulierbare Passagen und Faktoren mit einzubauen. Nicht, dass du sagst, naja, ich weiß jetzt irgendwie 700 Kilometer Straße, bumm, da weiß ich ganz genau, ich fahre meinen Schnitt und so. Die Dinger haben, glaube ich, bei allen denen die Zähne gezogen, weil du kommst nach, keine Ahnung, 5 Kilometern oder 10 Kilometern durch solche Pisten, kommst du anders nachher auf die Straße. Du bist aus dem Rhythmus raus, du bist hast richtig viele Körner verbraucht. Und insofern, ja, das fand ich dann, im Nachhinein haben auch alle gesagt, also fanden es schon irre, ne, die kreative Strecke und oh Gott, und wir haben dich gehasst und wir haben rumgeflucht, aber am Ende fanden das alles super.
Erinnert mich so ein bisschen an den Gravel Pass, den wir beim Transcontinental Race fahren mussten.
Ja, das ist
der
ja
auch so.
Ja, das ist
eigentlich
ähnlich, ne?
Total
ja.
Unnötig.
Völlig unnötig und irre. Ja. Und ja, ich, so du das sagst, ne, das sah ja auch in den Filmen auch. Oh Gott, ich habe auch gedacht, ey, wenn du schon so viele Kilometer gefahren bist und dann musst du so einen Geröllpass da hoch, das ist schon echt nicht ohne.
Aber
ja.
Das ist das, was bleibt, ne?
Ja, ne?
Also den will ich definitiv
und es
nicht
hat sich ja, und es hat sich ja anscheinend auch irgendwie so etabliert, ne? Also das bei den Events, ich saß jetzt irgendwie auch vor kurzem bei dem Transpyrenäen-Race, dass sie auch immer zum Schluss nochmal so ein richtig fieses Ding da reingehauen haben mit irgendwie abnorm viel Steigungsprozenten und so und ja.
Ja, einmal ärgern.
Zum großen Finale nochmal, ja.
Ja, irgendwie ist es, aber ja, und die wissen das auch. Anna Heslog wusste das ja auch, die hat auch gesagt, hier, ne, mit Mike Hall, die hatten den noch zusammen irgendwie gescoutet ja. gehabt und der wollte den gerne drin haben und also ja, die, war klar, was da für Reaktionen kommen.
Ja.
So, und im Nachhinein sind es die spannendsten Bilder.
Ja, also genau, weil man sich natürlich auf den Touren auch dann, du musst dich einfach neu, du musst dich mal wieder neu auf diese Situation einstimmen. Und ich glaube, das ist generell, was eben halt auch bei diesen langen Strecken und beim Super Berlin Express, bei diesem Abenteuer-Event auch klasse ist. Du kannst vieles vorbereiten oder vielleicht auch meinen, ich habe trainiert und mein Bike ist super und ich tolle Ausstattung, ich habe genug zu essen mit und zu trinken mit und meine Karten sind super und alles ist okay und so. Aber da gibt es eben halt diverse Bereiche irgendwie, die kannst du eben halt nicht planen. Und was passiert, wenn du dann eben halt feststellst, dass du am Ende so einer Geröllstrecke irgendwie erstmal eigentlich so fertig bist, dass du irgendwie erstmal 2 Stunden Pause machen musst und dein Zeitplan vielleicht irgendwie völlig im Eimer ist. Und ja, naja, mit dem Gegenwind, der dann auf der Rücktour noch anstand, wurde es dann auch nochmal richtig heftig, ja.
Ja, ich habe hier noch was Kleines vorbereitet.
Ach, du hast noch was vorbereitet?
Für dich, ja, für uns alle.
Oh.
Und zwar, es gibt nämlich auch ein kleines Feedback von einem, der mitgefahren ist, von Dimi nämlich. Danke, Dimi, dass du uns hier was aufgenommen hast.
Das ist ja cool.
Ja, der hat nämlich, erzählt er auch gleich, Unfinished Business, ne? Der war vor
ja, ja,
zwei
der,
Jahren oder so.
Der war vor 2 Jahren, war Dimi mit einem Freund da. Und konnten das, haben das nicht gefinisht. Und
Ja, und das hat mich gefreut, dass er immer, ich so im Hintergrund Social Media immer am Start war und sagte: So, ich habe da noch eine Rechnung auf mit dem Super Berlin Express. Und ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass er dann auch mit am Start war. Ja, wir sind auch eine Zeit lang mit zusammengefahren und konnten so ein bisschen schnacken. Das war cool.
Soll ich mal anmachen?
Ja, klar, jetzt bin ich ganz gespannt.
Ich bin der Dimi, bin 34 Jahre alt, ansässig in Nürnberg und bin sowohl Offroad als auch auf der Straße beheimatet und habe 2018 von einer sehr guten Freundin erzählt bekommen, dass es den Super Berlin Express in Hamburg gibt und dass ich mir den einmal angucken sollte. 2019 habe ich dann im Juni gemeinsam mit einem Freund versucht, den SBE zu fahren, mussten ihn aber nach 600 Kilometern aufgeben, weil wir sowohl am Tag zuvor zu wenig geschlafen haben, als auch wirklich in der Planung viel vernachlässigt haben. Körperlich waren wir zwar fit, haben aber nicht bedacht, dass wir unterwegs Verpflegungsstationen brauchen und einen Plan B parat haben müssen, den wir auspacken können, wenn Sachen nicht so laufen wie geplant. Aber solche Erfahrungen muss man wahrscheinlich machen, um daraus zu lernen, um das in Zukunft besser zu machen. Mit diesen Erfahrungen aus 2019 und einer gehörigen Portion Vorfreude habe ich in diesem Jahr meine Sachen gepackt und bin alleine am Donnerstag angereist, um dieses Mal eine ordentliche Mütze Schlaf mitzunehmen. Start war dann am Freitag um 6 Uhr an der Alsterwiese in Schwanenweg. Vor Ort waren zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30 Fahrer. Dieses Jahr leider keine Fahrerin mit dabei. Das war 2019 noch anders. Hoffentlich wird es nächstes Jahr nochmal in der Richtung besser aussehen. Nach einem kurzen Plausch ging der fliegende Start auch schon los. Jeder für sich alleine. Jedoch hat sich immer wieder ein anderer Fahrer gefunden, mit dem man ein kurzes Gespräch führen konnte und den ein oder anderen gemeinsamen Kilometer fahren konnte. War es nach dem ganzen Lockdown und Solofahrten über den Winter und das Frühjahr hinweg wirklich eine Wohltat war. Mein Hauptaugenmerk lag jedoch dabei, mich aufzuwärmen, meinen eigenen Pace zu finden, regelmäßig essen und trinken, um gut durch die 2 Tage zu kommen und nicht in den Hungerast zu fahren. Mit leichtem Rückenwind haben sich so auch die ersten 200 Kilometer sehr entspannt fahren lassen können. Meistens alleine, wie eben schon erwähnt, immer wieder mit anderen Personen gemeinsam ein paar Kilometer geteilt, bis ich bei Kilometer 200 ungefähr auf Rick und eine etwas kleinere Gruppe gestoßen bin, mit denen wir dann gemeinsam bis Kilometer 276 nach Zempow gefahren sind. In dem Ort hat Rick dieses Jahr ein kleines Schmankerl eingebaut. Der kleine Bioladen Einladen hat sowohl frisches Curry als auch frisches Chili vorbereitet gehabt und wir konnten uns für die anstehende Nacht stärken. Was wirklich geholfen hat, da es in der Gegend nicht viele Verpflegungsstationen gab, die man ansteuern konnte. Mit gefüllten Taschen, Magen und Flaschen ging es für mich erstmal wieder alleine weiter bis Kilometer 330. Als es langsam angefangen hat zu dämmern, habe ich mich gemeinsam mit Jan, meinem anderen Fahrer, zusammengeschlossen, um nicht die Nacht alleine durchfahren zu müssen, da es unter anderem durch den Kremer Wald ging mit größeren Offroad-Passagen und mir schon gesagt wurde, dass es dort Wildschweine gibt. Eine Information, die zwar wichtig ist, aber nicht gerade zu meinem Wohlbehagen beigetragen hat. Da ich mit meiner Reifenwahl 32 mm Contis zwar für Straße super gewappnet war, mir für die Offroad-Passagen aber gerade nachts und müde etwas breitere Schlappen gewünscht hätte. Nach ordentlich Gefluche in den Offroad-Passagen konnte die Laune mit einigen Tankstellen, Cafés in Berlin und Potsdam jedoch wieder aufgehellt werden. Und mit eingesammelter Scorecard an der Klinecker Brücke in Potsdam konnten wir uns wieder auf den Rückweg nach Hamburg machen, was nachts auf Menschen- und Autolandstraßen sehr angenehm voranging. Zu der Zeit ist auch die Entscheidung gefallen, nicht nachts zu schlafen, sondern wirklich durchzufahren bis ans Ziel und habe mich ungefähr bei Kilometer 450 von meinem Mitfahrer Jan verabschiedet, kurz 30 Minuten an einer Bushaltestelle die Augen zugemacht. Ich konnte zwar nicht einschlafen, aber den Kreislauf herunterfahren hat auf jeden Fall geholfen, um den Kopf wieder ein bisschen klar zu bekommen und die restlichen Kilometer in Angriff zu nehmen. Die größte mentale Herausforderung ging bei mir in den Morgenstunden los, als der Wind auffrischte. Es war Sturm gemeldet, bevor 6 bis 7, das heißt Windböen bis 55 Stundenkilometer genau aus Nordwesten, also in die Richtung, in die man fahren musste, um nach Hamburg zu gelangen, haben die Moral in Kombination mit vielen Kilometern an der Elbe entlang nicht gerade gesteigert. Was mir persönlich sehr geholfen hat, war meine Vorbereitung im Vorfeld. Ich habe entlang der Strecke alle 20 bis 30 Kilometer entweder Tankstellen, Bäckereien, Supermärkte oder Friedhöfe herausgesucht, an denen ich halten konnte, um meine Vorräte aufzufüllen. Was zudem den Vorteil hat, dass ich die Strecke in kleinere Teiletappen einteilen kann und mich dann von Etappe zu Etappe hangeln kann, um die Motivation aufrechtzuerhalten, weiterzufahren. was von Stunde zu Stunde immer schwieriger wurde. Nur als Beispiel, für die letzten 100 Kilometer habe ich rund 6 Stunden gebraucht mit 300 Höhenmetern. Aufgrund nachlassender Kräfte und ständigen Gegenwind inklusive Windböen. Da hilft am Ende auch nicht mehr essen, sondern irgendwie durchbeißen. Die Belohnung folgt jedoch am Ende, als ich am Entenwerder Fährhaus angekommen bin. Zwar alleine, ohne Empfangskomitee, jedoch hat die Kommunikation über die private Facebook-Gruppe mit allen Teilnehmern super geholfen und über die ganze Fahrt hinweg motiviert, weiterzumachen und nicht aufzugeben. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Rick und alle anderen, die bei der Organisation und Durchführung des Events geholfen haben. Und als Tipp an alle, die den Super Berlin Express im nächsten Jahr vielleicht angehen möchten, trefft die richtige Reifenwahl anhand eures Systemgewichtes und des auftretenden Untergrundes. Sucht euch im Vorfeld Geschäfte und Orte, an denen ihr eure Vorräte auffüllen könnt. Falls ihr bivakieren möchtet oder Zelt dabei habt, könnt ihr im Vorfeld Schlafmöglichkeiten raussuchen. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass es immer anders kommt als geplant und man flexibel sich einen Ort sucht, wo man schlafen möchte oder auch kann. Und als letzten, für mich persönlich fast schon wichtigsten Punkt, immer 10% langsamer fahren, als man in dem Moment eigentlich könnte. Denn der Tag, die Nacht und der kommende Tag werden lang und anstrengend.
Ja, das sind ja gute Tipps hier
Ja,
nochmal.
das war ja eine schöner Report von Dimi. Ja, cool. Ja, freut mich. Ja, ich hatte gesehen, es hatte jemand auch gestern oder vorgestern sein Blog gepostet zum Super Berlin Express, auch schön geschrieben. Und das finde ich auch toll. Also diese Geschichten, die hier stehen. Und jede Geschichte ist irgendwie anders. Und zumal ja eben halt auch sehr, also es fahren eben halt junge Fahrer mit, die Ältesten, 63 und 64 Jahre alt. Klaus, 63 Jahre alt, hat der ist jedes Mal, fast jedes Mal mitgefahren, jetzt dreimal mitgefahren und hat jetzt seinen Streckenrekord gebrochen, und hat 400, ich glaube 460 oder 440 Kilometer, ist er quasi am Stück gefahren, was ich auch super finde, super Leistung. Und ja, andere deutlich Jüngere haben da in Berlin dann irgendwie gequittet. Und ja, cool.
Ja, und was sagst du zur Reifenwahl? Mit was bist du gefahren?
Es haben mich auch vorher haben mich tatsächlich schon viele E-Mails erreicht. Ja, Rick und sag mal und so, was fahre ich denn am besten für ein Rad und Reifen und so? Das sind ja so diese klassischen Fragen, ne? Und mir war, ich wusste ja also von diesen Gravel-Passagen und dachte, naja, gut, aber also ich habe nicht gedacht, dass da jetzt aufgrund eben halt auch dieser Trockenheit, das so teilweise so tief sandig war. Einiges war auch ein bisschen trailig, muss man sagen. Ich bin auch 32er Reifen gefahren, 32er Breite. Also habe ich jetzt eigentlich fast auch auf allen langen Strecken, auf den Straßenstrecken, weil speedmäßig ist das völlig okay. Und das waren jetzt also das war ein Tipp von einem bekannten Fahrradmechaniker, der von Vittoria, Zafiro Pro heißen die, eigentlich ein relativ günstiger Reifen, der aber sehr, sehr haltbar ist und er hat so eine ganz leichte Profilierung. Und ich fand das sehr angenehm, ähnlich wie die Grand Prix 4000 von Conti. Fand das ganz angenehm. Und den bin ich jetzt gefahren in der Kombination mit Latex-Schläuchen, ein bisschen leichter, also nicht tubeless, und fand die Kombi mega gut. Also null Platten, sehr komfortabel, schnell genug und ja gut, also Sand ist eben halt echt speziell. Also da hätte man sich natürlich irgendwie locker auch 47er Reifen gewünscht, aber man kann halt nicht alles haben.
Nee, das ist es. Ja, Latexschläuche habe ich auch gerade
Ja.
bestellt. Wollte ich auch mal ausprobieren.
Ja, ich fand das ganz gut. Also überzeugend jetzt, weil sie sind ja deutlich leichter und sind deutlich elastischer oder sollen eben halt wirklich deutlich elastischer sein und speziell eben halt so bei Durchstichen und so wesentlich unempfindlicher sein und dann durch die Nachgiebigkeit halt nicht gleich dann ein Loch bekommen. Bin gespannt, ob sich das so befürwortet. Also jetzt die auf der langen Strecke und das war wirklich waren heftige Streckenabschnitte, lief nicht gut, kein Platten, nix.
Ja, cool. Ja, ich fände es auch gut, weil auf dem Rennrad tubeless muss ich jetzt nicht unbedingt so unbedingt haben?
Ja, irgendwie sträube ich mich da noch. Also eigentlich, weil ich jetzt noch keine Lust habe, jetzt auf noch mehr irgendwie Gedängel irgendwie mit dieser Dichtmilch und so weiter und so fort. Und dann hört man immer Geschichten, ja, dann habe ich das gemacht und dann plötzlich ist mir die ganze Dichtmilch um die Ohren geflogen und so. Und da bin ich dann irgendwie auch noch so ein bisschen oldschool. Mal gucken.
Ja, ja. Also ich glaube auch, ich mag das Gefühl tubeless sehr. Mhm. Aber wenn Latex-Schläuche da in die Richtung gehen, dann wäre mir das fast auch lieber. Ja. Wir waren damals vom Transcontinental nochmal zurückgewechselt.
Seid ihr da tubeless gefahren?
Wir wollten. Aber dann hatten wir so ein Thema, ich hatte einen Cut im Mantel. Ja. Irgendwie bei einer Ausfahrt und wir haben einfach den Mantel nicht von der Felge gekriegt. Also niemand hat den runtergekriegt. Oh, ich konnte noch nicht mal einen Schlauch einziehen. Und das war dann so 3 Wochen vor dem Transcontinental Race. Nee, das können wir nicht machen.
Da gibt es doch diese eine Szene in dem Transcontinental Film, wo der eine Teilnehmer da irgendwie zu einer auch unmöglichen Zeit an einem unmöglichen Ort versucht, seinen unmöglichen Reifen irgendwie Mantel von der Felge zu bekommen. Das kann man sich auch richtig vorstellen, dass es auch echt die Hölle ist, dann, wenn sowas nicht funktioniert. Ne? Ja.
Ja, und bei uns war einfach so Grundbedingung, wir müssen alles selbst reparieren können. Alles geht natürlich nicht, ne? aber sowas wie Platten oder so. Ja. Und letztendlich sind wir ja die 4000 Kilometern Marin hatte gar nichts und ich hatte einen Schleicher und einmal bin ich halt dann in Albanien in so eine Porzellangeschichte reingefahren. Ja.
Auch verrückt, ne? Also du fährst eben halt so elendlange Strecken oder oft ist es gar nichts und dann fährst du hier irgendwie in Hamburg irgendwie 30 Kilometer und hast irgendwie gefühlt irgendwie 2 Platten. Denkst du auch, das kann doch nicht sein.
Ja, Dänemark ist doch aber auch noch schlimmer, ne?
Dänemark ist
da der habt ihr doch
Horror.
Mal eine Geschichte abgebrochen.
Ja. Ich habe es nur genannt Gravel of the Devil.
Ja.
Ja,
da liegt so ein Split, ne, auf der Straße. Ja. Da ist irgendwas.
Ja, das ist halt anders. In Dänemark, die Gravel-Strecken, also das hatte ich das erste Mal, als wir in der Gruppe bei so einem Rafa Prestige in Kopenhagen mitgefahren sind. Und da war ich irgendwie der Plattenkönig. Sind wir losgefahren. Die anderen hatten, glaube ich, mit einen oder so. Und ich hatte 3. Und irgendwelche Zeiten konnten wir uns dann sowieso abschminken. Immer wieder. Ne? Das war auch mit dem Grand Prix 4000. Da bin ich irgendwann bei so einem dänischen Fahrradhändler gelandet. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein, irgendwie, dass sie jetzt alle 4 Kilometer so einen verdammten Platten. Und der sagte mir, das ist dieser dänische Gravel, das sind ja diese Flintstones aus diesen Flintsteinen. Diese sehr, sehr hartes Gestein ist und die werden ja gemahlen und daraus werden dann diese Gravel-Strecken gemacht und da sind eben halt so ganz kleine Spitzen dabei. Und wenn es geregnet hat, dann schwimmen diese spitzen Steine auf, ja, und wenn du dann mit dem entsprechenden Reifen rüberfährst, dann bohren sich diese wie kleine Dornen, wie kleine Messer in die Reifen rein. Und es gibt eben halt Reifen und dazu gehören halt auch bestimmte Typen, also zum Beispiel die Contis, die eine super Haftung haben, aber die werden, wenn es nass wird, wird das Gummi weich. Und die Allzweckwaffe in Dänemark, und dann haben wir tatsächlich noch so einen Reifen besorgt, oder einer, der mitgefahren ist, hat mir einen echten Mantel besorgt, ist der Schwalbe Durano irgendwas, der wiegt irgendwie Durano Marat, keine Ahnung, irgendwie, der wiegt irgendwie gefühlt 8 Kilo, ja. Aber es ist eben halt so die ultimative Waffe, weil da kommen diese Dinger nicht durch. So. Und das macht's halt in Dänemark eben halt tatsächlich so speziell. Und als wir dann die Tretoppe, also diese 3-Gipfeltour, die wir kreiert haben mit Kevin zusammen aus Flensburg, also wollten wir eigentlich die drei der höchsten Gipfel.
Gipfel in Dänemark.
In Dänemark erklimmen, ja. Also das ist quasi die alte Trainingstour von einem alten dänischen Rennradfahrer, den wir erfunden haben, man weiß es nicht. Und der also beinahe bei der Tour de France mal teilgenommen hätte. Und der ist also diese Tretoppelstrecke mal gefahren. Und da sind wir, ich weiß nicht, wie wir waren 8 und wir hatten nachher irgendwie nach einem halben Tag, keine Ahnung, 20 Platten und so eine Reihe um. Das war wirklich wie Also man hätte es wirklich filmen können. Der eine hatte gerade irgendwie seinen Reifen wieder startklar und dann sind wir 4 Kilometer gefahren und dann kam irgendwie nur so ein lauter Stöhner von irgendwie so, oh nee. Und bang, schon der nächste Platten. Und das ging also es ging eigentlich den ganzen Tag so, dass wir dann irgendwann am späten Nachmittag gedacht haben, ey, wenn das jetzt so weitergeht, dann kommen wir nie an. Und haben das dann echt abgebrochen. Und ja, das war die Geschichte. Gravel of the Devil. Und da haben dann auch einige gesagt, also Kevin zum Beispiel aus Flensburg, der fährt nur noch tubeless. Und mein, das funktioniert super. Und ja, das wäre, oder dann eben halt Schwalbe Durano oder irgendwie eine andere Waffe gegen diesen gemeinen dänischen. Die Strecken sind ja so schön, also insofern wäre es ja auch schade, wenn man ja sagt, nee, ich fahre jetzt einfach nicht mehr Dänemark, weil das da so gefährlich ist.
Ja, weil es ist ja jedes Jahr auch bei der Transkimbrika immer spannend.
Ja, ne? Also da habe ich es nie verfolgt, ob die jetzt irgendwie viele Platten haben.
Doch, doch. Ja? Jörn Lehnhardt hatte auch irgendwie was. Der hat auch nochmal neu aufgezogen. So.
Ja, ne? Ja. Ja, ja. Also ich glaube, einige. Ja, wahrscheinlich tubeless. Also ich weiß von einigen, die tubeless fahren. Dann
ja, auch der fährt auch tubeless oder ist da auch
dicke
tubeless. Ja. Aber irgendwann war der, glaube ich, auch durch und dann ging auch nichts mehr. Und dann hatte der aber, glaube ich, entweder hatte einen dabei oder hat noch einen gekauft und hat den dann nochmal neu aufgezogen und so.
Ich glaube, Nässe ist halt, also Nässe ist echt das Problem. Also ich glaube,
genau, das ist ja auch, ist ja März und da ja, ist er dann auch immer.
Ja.
Bisschen Feuchtigkeit meistens mit involviert. Mhm. Ja. Ja, spannend. So, was die mir eben auch noch gesagt hat, und du wirst dich nicht wundern, dass ich dich darauf anspreche. 30 Männer, keine Frau.
Ja, ja.
Wo war Carola?
Ja, genau. Wo war Carola also, eigentlich?
Ja, Carola ist sie ja schon mitgefahren, ne?
Ja, deswegen, genau. Carola ist auch schon mitgefahren. Das haben wir uns tatsächlich im Vorfeld auch gefragt. Also als ich neulich mit Harald Legner und Gerd zusammen, auch so aus der Fahrrad-Community, saßen wir zusammen bei einem schönen kühlen Bier am Alsterkanal und haben so einige weltbewegende Fragen diskutiert. Unter anderem auch war das Thema, ne, wieso, oder Harald fragte, oder ich weiß nicht, wie viele Frauen haben sich denn eigentlich angemeldet? Und ich habe mich tatsächlich gefreut, dass es waren 110 Menschen hatten sich angemeldet. Und darunter waren, glaube ich, 4 oder 5 Frauen auch. Es waren, glaube ich, 2 aus Holland und aus Hamburg und so weiter und so fort. Und die haben dann, also von den 4 haben, glaube ich, 3 offiziell abgesagt, wegen Corona, wegen Logistik, wegen irgendwas so. Und die letzte hat dann auch aus irgendeinem triftigen Grund gecancelt und dann hatten wir 0 Frauen. So. Und ja, also dann haben wir uns gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, dass Fiona Kolbinger hatte das ja in dem einen Podcast ja auch mal so empirisch und so rational versucht zu beantworten und meinte, naja, woran es liegt. Weil wahrscheinlich prozentual interessieren sich für solche Art von Events immer noch weniger oder viel weniger Frauen als Männer. Und wenn man dann natürlich die Anzahl der Events nimmt, verteilt auf Deutschland, ist wahrscheinlich generell ist so, dass sich eher weniger Frauen für diese Events anmelden, von woher, wo ich aber glaube, dass und auch weiß, dass viele das locker sportlich irgendwie auch echt schaffen, lockerst, also da gar nicht irgendwie hinter ranstehen müssen. Ich meine, Carola ist auch super irgendwie, ein super Vorbild. Und aber ich glaube, dass jetzt auch so diese Generation von Sportlerinnen und so Langstrecke jetzt so langsam auch richtig gut Fahrt aufnimmt. Also durch, ich meine, du leistest viel, auch solche Vorbilder wie Fiona jetzt in Deutschland, glaube ich, das hat auch sehr, sehr viel gebracht und Frauen motiviert, in die Richtung zu gehen. Aber auch, ich meine, auch solche Frauen wie Lael, Wilcox oder
Sie heißt doch Will Cox, ne?
Ja, Lady Will Cox.
Genau.
Ist gerade übrigens. Hoch.
Oder Jenny Graham, auch großartige Frau, die ja auch so ein bisschen so in den Adventure-Social-Bereich geht. Die bräuchten eigentlich noch viel mehr Presse, um eben halt, glaube ich, noch stärker halt in den Vordergrund gebracht zu werden, um zu zeigen, guck mal hier, macht das einfach, Mädels. Macht das einfach und lasst euch nicht irgendwie von den Männern und Dingen so diesen Gequatsche irgendwie jetzt irgendwie beeindrucken. Also gerade so beim Super Berlin Express, der ist, steht allen offen. Aber vielleicht muss man es nochmal deutlicher machen. Beim Maurice Brocco war es ja so, dass er, ne, also den ich glaube, den die Frauen hatten, hatten so einen ersten Anmeldeslot quasi, ne? Oder wie war
das? Ja, die konnten sich einen Monat früher anmelden als die Männer.
Fandst du das gut so, die Idee?
Ja, fand ich gut. Ich habe das ja auch begleitet. Also es gab erst den Podcast zum Rennen, wo ziemlich genau auch aufgeschlüsselt wurde, was ein einfach, also ich meine, beim Maurice Brocco gibt es einfach quasi so eine Art Sicherheitsnetz, ne? Mit dem Besenwagen, der fährt, mit den Checkpoints, die, wenn nicht gerade Corona ist, ja auch besetzt sind, mit verschiedenen Möglichkeiten, mehr Menschen, mit denen du dich zusammentun kannst, würde ich jetzt sagen. Dann hat Coco relativ viel unternommen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo sich dann Frauen eben auch finden, um zusammenzufahren, austauschen können. Es gab diesen Anmeldeslot, das hat er jetzt auch wieder anders gemacht, ne? Aber in dem Jahr, wo er es gemacht hat, haben sich einfach 50 Frauen angemeldet und bei 100 TeilnehmerInnen, das wäre einfach genial gewesen. Hat dann nicht so stattgefunden, weil Corona war, ne? Ja. Aber ich glaube, da gibt es schon verschiedene Parameter, da wo man, also an denen man oder Schrauben, an denen man quasi drehen kann. Ich habe mich gefragt, allgemein bei deinen Events habe ich das Gefühl, die sind, also wenn ich jetzt in irgendein Gravel-Bikepacking, sind die ja auch viel auf der Straße tatsächlich, aber Kalender gucke, dann stehen die da ja nicht unbedingt drin, oder irre ich mich da?
Also, das ist richtig. Also der Super Berlin Express ist im Prinzip jetzt in diesem Jahr über die Webseite, die wir aufgebaut haben, und ein bisschen mehr Promotion auf ein anderes Level gekommen. Also die Jahre zuvor war es im Prinzip wirklich noch eine eher so sehr sehr im Hintergrund, im Untergrund kleine spezielle Independent-Veranstaltung, bei der auch ganz wenige nur mitgemacht haben. Und das war auch okay, also das war gut irgendwie, um Erfahrung zu sammeln, und die Überlegung war tatsächlich jetzt letztes Jahr, okay, was welche Events liegen mir auch wirklich am Herzen, und den Super Berlin Express, den liebe ich einfach, das ist so eines meiner Lieblingsevents, weil es eben halt auch so, da steckt so viel drin, so viele Facetten an Sport und an Landschaft, an Kultur, an Erlebnis, an Abenteuer und so weiter. Und über die Webseite und ein bisschen, konzentriertere Promotion hat das dann auch dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit schon deutlich gewachsen ist. Das war ja auch beabsichtigt. Und auch durch die, das sah ich dann ja auch an den Interessenzahlen und Anmeldezahlen auch richtig deutlich nach oben ging. Und das wäre jetzt im Prinzip dann auch so die der Schritt, darüber nachzudenken, was man jetzt im nächsten Jahr macht, um jetzt zum Beispiel das noch ein bisschen offener zu machen oder vielleicht so anzupassen, dass ich jetzt auch zum Beispiel mehr Frauen anmelden. Wenngleich ich einfach auch der Meinung bin, also ich denke, es hat ein bisschen was mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun, aber ich bin auch der Meinung, also dass das Event selbst so, sagen wir mal, so offen ist, als das für alle offen ist. Und für Junge, für Alte, für Frauen, für Männer. Aber vermutlich jetzt erstmal sich vielleicht die Männer, die sich eben halt selber, sagen wir mal, vielleicht eher auch überschätzen und sagen, ja, komm, mache ich, da fahre ich mal mit, weil man sieht es ja an den Did Not Finish Zahlen, dass die Quote doch recht hoch ist, derer, die dann irgendwann auch sagen, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr und steige aus. Und da würde ich mal behaupten, da sind viele, viele Frauen dabei, die das, glaube ich, locker fahren können, wenn sie wollen.
Ja, also das war, genau, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, ne? Das habe ich nämlich am Anfang, also als ich angefangen habe mit irgendwie überhaupt Radsport und mich für Events zu interessieren, dann war, es hat gefühlt Jahre gedauert, bis ich überhaupt von diesen ganzen Events erfahren habe. Auch von deinem war nur über irgendwie Hörensagen, weil wenn ich nicht weiß, dass es das gibt. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass ich so eine Nachricht vielleicht dann, wenn du eh dann Buddy-Umfeld so hast, vielleicht dann eher erstmal da verbreitet, bevor es, also, ne, so gar nicht jetzt überhaupt nicht wertend oder so, aber das andersherum gesagt, dass, glaube ich, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit einfach dann wichtig ist, also wenn man so, weil sonst würde man ja gar nicht von diesem Event erfahren, dass es das gibt. Und ich glaube, ich weiß auch zum Beispiel, wer angemeldet war bei dir von einer Frau, die hätte es auch über mich erfahren, so, ne? Aber quasi im Gespräch
Ja,
einfach.
also fünf.
Irgendwann mal davon erzählt. Und ja, die wollte halt dann nicht alleine an den Start gehen.
Ja, cool. Aber vielleicht ist
So.
das ja jetzt auch, auch mit dem, auch mit deinem, ja, auch mit dem Podcast hier, wenn man auch nochmal so ein schöner, so ein, nochmal ein schöner Impuls, auch
Ja.
da auch zu sagen. Und ich finde es auch absolut dankenswert, das von dir auch nochmal zu hören. Insofern das nächste Jahr nochmal zu überlegen, irgendwie was man machen kann, das auch nochmal ein bisschen deutlicher kommunizieren. Und wahrscheinlich hast du auch noch Kanäle irgendwie, die könnten wir dann ja im nächsten Jahr dann vielleicht auch nochmal da speziell nochmal ein bisschen aktivieren, um ein paar Mädels, ein paar ganz viele Mädels auch da nochmal hinzubringen. Zumal es ja auch so ist, das ist ja auch nicht, was mir wichtig ist an dieser offenen Veranstaltung, dass du ja nicht, du musst ja nicht diese 730, 40, 50 Kilometer fahren. Du kannst auch sagen, ey, ich finde das geil, ich fahr nach Berlin, hole mir die Spoker, dann fahre ich noch ein kleines Stückchen und dann, so, dann steige ich aus. So. Und das nächste Jahr fahre ich dann vielleicht die ganze Strecke mit. Also sind doch einige, die auch in diesem Jahr da auch noch, glaube ich, jetzt für nächstes Jahr noch eine Rechnung offen haben.
Ja, das ist eine total schöne Idee, auch
Ja.
zu sagen, hey, Spokane ist quasi mein Minimalziel und mal gucken,
Ja.
wenn der Wind richtig steht, weil das ist
Ja.
einfach eine Strecke, wenn du da Gegenwind hast, das ist
Ja.
einfach Horror, so, ne?
Ja.
Und das ist manchmal richtig fies
Also ich glaube
hier.
auch von dem Fahrerfeld war es auch so, dass ich glaube, dass sich die Mädels auch total wohlgefühlt hätten. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie so Männer, Domäne, klassisches irgendwie Rudel-Radl-Verhalten da am Start waren, in dem Frauen sich jetzt irgendwie auch unwohl gefühlt haben. Also was man ja auch mal hört, irgendwie so diese Männergruppen und so. Nee, gar nicht. Also eigentlich eben halt so diese eher offenere, modernere, emanzipiertere Community von Leuten, denen das eigentlich völlig wurscht ist, ob sie jetzt mit Frauen oder Männern zusammenfahren. Ich meine, ich habe auch Tausende von Kilometern, Hunderte Kilometern im Windschatten von Carola verbracht und umgekehrt und wir haben uns auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Nee,
Ja.
überhaupt nicht, gar nicht.
Ja, und gerade weil ich den Eindruck auch habe, und ich meine, ich habe ja auch schon seit 3 Jahren vor, eigentlich mal mitzufahren, das weißt du ja auch,
Weiß
also
ich
ist ja
genau.
irgendwie,
Wo warst du eigentlich?
ja, wo war ich eigentlich genau, fass mir an die eigene Nase, auch ein schöner Anlass, das wird für nächstes Jahr wirklich fest in den Kalender einzutragen und gerne. Du hast ja auch gesagt, worauf ich auch nochmal hinweisen möchte. Es gibt ja ein paar dieser Veranstaltungen, die sind wirklich super strikt. Da darfst du eben nicht unterwegs jemanden treffen und größere Abschnitte zusammenfahren. Das ist ja bei dir eben ganz anders beim Super Berlin Express, wer in der Gruppe landet, kann da mitfahren. So ist denn Corona-konform. Das war ja jetzt eigentlich das andere Thema.
Ja, es ist eigentlich eine Reisegesellschaft wie in einem Zug. Da sind alle Kombinationen erlaubt. Und das war auch halt so. Ne? Also viele haben auch die Abteile gewechselt und sind dann irgendwie vorne gestartet und dann weiter hinten gelandet oder umgekehrt. Und so gab es eben halt also alle möglichen witzigen und kuriosen Begegnungen halt. Und das ist alles möglich.
Ja, das finde ich auch ganz gut. Und das mit dem Spokecard, sich da in Berlin einzusammeln, finde ich auch echt.
Ja, das ist halt nochmal, ich finde das, ja, es ist halt so ein spannendes, spielerisches Element. Also vor allen Dingen auch leicht irgendwie ja irre. Ne? Also du fährst irgendwie fast, dieses Mal waren es 400 Kilometer, also über 400 Kilometer fährst du mit dem Fahrrad, um dann also zunächst vor der Glienicker Brücke in irgendwelchen Büschen nach einer Box mit Karten zu suchen. Ne? Also denkst du ja auch, okay, also schon speziell, ja, aber nur da gab es eben halt die Spokecard und dann hat Regine, ja, Podcast-Kollegin von dir, von Regines Radsalon, hat dann irgendwie den Checkpoint verlegt auf die Glienicker Brücke, was total gut war und schlau war, weil es einfach ein spektakulärer Punkt ist dort. Diese ehemalige, Agentenaustauschbrücke in den dunklen Zeiten waren viele spannende Stories da. Also auch ein Spielfilm mit Tom Hanks. Der ist jetzt, glaube ich, irgendwie in die Kinos gekommen, wo sie auch gedreht haben an der Glienicker Brücke. Da die Spokecards dann eben halt persönlich dann überreicht bekommen zu haben von Regine und einem Freund von ihr, einem Fahrradkurier. Oh, dessen Namen habe ich vergessen. Naja, egal.
Voll cool. Ist ja auch nett, da mal jemanden zu sehen.
Ne? Super, also das war ja doppelt schön. Also dass die haben wirklich die ganze Nacht da. Also ja, echt die ganze Nacht da auch ausgehalten,
ja.
Und quasi auch die dösenden, schlafenden Powernapper, zu denen ich ja auch gehörte, da im Prinzip auch ein bisschen bewacht an diesem umtriebigen Ort. Also viele haben dann auf den Bänken da gelegen. Arian, glaube ich, genau so hieß der, der Fahrradkurier, auch ein super netter Typ. Ja, dann haben sie ja gesessen und wir konnten da in Ruhe quasi unsere Räder abstellen und quasi supported, bewacht, ein kleines Nickerchen machen. Das war schon echt super, super, super lieb von denen.
Voll gut. Und sag mal, ist denn für dieses Jahr jetzt noch was geplant?
Ja, wir haben ja jetzt Juni und jetzt sind ja erstmal Sommerferien. Jetzt müssen ja erstmal die Kinder irgendwie durch die Sommerferien gebracht werden. Da werde ich auch ein bisschen Radfahren in den Bergen. Also unüblich. Erstmal, ich liebe die Berge, aber der Plan ist so ein bisschen in den Bergen mal zu fahren, so zwischendurch im Urlaub. Und habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Also jetzt geht ja wieder vieles. Nein, also ich denke so ein, zwei Sachen werde ich auf jeden Fall noch machen, wobei ich auch gemerkt habe, ich möchte es auch halt sehen, ein bisschen konzentrieren, nicht zu viel machen jetzt und vor allen Dingen jetzt nicht in kurzer Zeit irgendwie ganz viel machen. Ich hätte schon Lust, irgendwie einen First Light Ride nochmal zu machen, also diese gemütlichen Runden zum Sonnenaufgang, vielleicht mit irgendwie einen schönen Coffee Outside irgendwo am Strand oder so. Und vielleicht noch was Längeres. So, mal schauen.
Voll gut. All das, wenn ihr da irgendwie auf dem Laufenden bleiben wollt, wo schaut man am besten nach? Auf der Rauszeit, auf dem Blog oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Auf Facebook über Rick Ryder und die Community-Seite Critical Riders findet man eigentlich am ehesten, also diese eher in Hamburg angesiedelten Events, also wenn man da ist. Auf Instagram poste ich das auch, aber über Facebook schon. Rauszeit ist vielleicht, wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp. Also wobei, ich glaube, über Facebook tatsächlich immer noch
am sichersten ist, das mitzubekommen. Vor allen Dingen, also weil es bei mir auch dran gelegen ist, dass die Gruppengröße bei den Events jetzt nicht irgendwie so überbordend, also zu viel werden. Also ich finde es schon irgendwie auch gut, auch wenn, ja, es gibt, das weiß ich ja selber irgendwie, also wenn man dann irgendwie mit 20 oder 30 Leuten in Hamburg fährt oder so, ist das schön, aber wenn du mit 100 Leuten in Hamburg unterwegs bist, ist es schon anders so. Aber da findet man die eben halt diese kleineren Events. Und Rauszeit war eher ein, oder ist eher so ein Blog, wo ich halt so Highlights und Stories halt mal so blogmäßig poste. Und die Super Berlin Express ist halt tatsächlich eine eigene Eventseite geworden, ja. Aber vielleicht brauche ich noch irgendwie eine Eventseite, aber ich kann ja auch nicht alles machen.
Nee, aber ich finde es ganz interessant, weil das erklärt so ein bisschen, warum ich auch nicht so viel mitbekomme, ja, weil ich nicht mehr auf Facebook großartig bin. Das ist halt Instagram oder halt andere Quellen. Das ist ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, so alle, die jünger sind auch gefühlt gar nicht mehr bei Facebook. Ich bin doch so ein bisschen da und deine, sage ich jetzt mal,
Generation. Ja, mein Sohn sagt mir, du musst, also alle sind bei TikTok.
Genau.
Weil jetzt werde ich nicht TikTok machen. Instagram, ja, also bin ich ja unter Lil Rick Ryder auch zugegen und poste auch was. Und ja, aber vielleicht ist es echt ein Tipp, also vielleicht ein Tipp über die Rauszeit, solche Events, also diese kleineren Events, da tatsächlich stationärer für eine größere Zielgruppe auch nochmal zu platzieren. Wobei, wie gesagt, also mir geht es auch gar nicht um die jetzt unendlich viele Menschen anzulocken, sondern dass man eben halt gute Gruppen hat. Und also da fand ich Facebook bisher okay, wenngleich mir bewusst ist, also Facebook wird immer mehr irgendwie von älteren genutzt, die jüngeren, wie gesagt, TikTok so dazwischen. Naja, mal gucken.
Vielleicht ist es auch einfach so, wie du sagst, man muss ja auch ja nicht alles, es ist ja irgendwie auch deine Freizeitbeschäftigung.
Ja.
Und trotzdem ist es ja auch, also was ich immer interessant finde, weil dann das erklärt es dann wirklich, ne? Wie so. Ja, schön, hat mich total gefreut. Ich kann nur Werbung für deine Veranstaltung machen.
Ja, vielen Dank.
Immer sehr sympathisch organisiert sind in Hamburg, um Hamburg, auf Inseln, von, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, von St. Pauli nach Kalamaya seid ihr auch gefahren, nach Tallinn, also ihr habt eigentlich auch die letzten Jahre immer
die Langstreckentouren, die wir gemacht haben.
Genau.
Ja.
So, da vermute ich, wird ja frühestens wieder nächstes Jahr, wenn du sowas
noch machst. Ja, wir wollten das ja im letzten Jahr starten, dann wollten wir in diesem Jahr starten, ans Schwarze Meer, Inima, habe ich die Tour genannt. Inima ist rumänisch, ne? Ist das Herz, das ist ein schwarzes Herz ans Schwarze Meer, so die Wiege der europäischen Kultur, auch eine super anstrengende Strecke, so ein bisschen das kleine Transcontinental, mal so in die Richtung schauen, und da waren wir noch nicht. Der Plan ist, das auch mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe dann zu machen. Ja, letztes Jahr hat es nicht geklappt, dieses Jahr hat es nicht geklappt. Und nächstes Jahr wäre schon cool. Ach, die Welt ist so groß, also man kann so viel machen.
Ich drücke die Daumen, und die
Dankeschön,
Filme,
ja,
die gibt es ja dann auch immer, ne? Hast du die eigentlich online auch gestellt,
die Filme? Die Filme von den Touren sind online auf Vimeo, ja.
Okay.
Vimeo auch unter, wenn man schaut unter Rick Ryder, wird man die auch finden. Ich kann dir sonst auch einen Link schicken.
Genau, dann packe ich es nochmal in die Beschreibung.
Genau, kannst du in den Shownotes. Da sind die Filme von den drei großen Touren, die wir gemacht haben, nach Brügge in Belgien, nach St. Pauli, Saint-Tropez und St. Pauli, Tallinn in Estland, Kalmaja, sind da. Die kann man sich da anschauen, ja.
Ja, super. Verlinke ich alles. Fand die auch, ich habe die, glaube ich, auch alle drei gesehen bei den Abenden. Ja, du hast die unter eins mal.
Ja, genau. Ich habe die da
auch. Du hast ja immer gezeigt.
Genau, ich habe die da auch gezeigt, ja.
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 Ja, sehr cool. Am Ende des Interviews frage ich immer noch nach einem Buchtipp. Hast du einen?
Buchtipp.
Ja.
Sehr, sehr gute Frage. Ich habe gerade vorgestern ein Buch verschenkt, aber ich habe den Titel nicht im Kopf, aber ich fand findet man aber wissenschaftliche Antworten auf komplett verrückte Fragen. Das fand ich ziemlich gut. Also so nach dem Motto, also was passiert irgendwie, was passiert irgendwie, wenn, was waren denn da Fragen? Ich muss da gerade mal überlegen. Was passiert, wenn, also die Zahl derer, die bei Facebook, wenn man stirbt, wenn man stirbt und dann wird dann bleibt ja der Facebook-Account, ne, der bleibt dann irgendwie erhalten. Es sei denn irgendwie, die Umwelt cancelt den oder hat den Zugangsdaten, aber Facebook lässt ihn einfach stehen. So. Aber es sterben ja immer mehr Menschen und dann irgendwann die Frage, wie ist denn das dann nachher, wenn es mehr, gibt es dann irgendwann eigentlich mehr Accounts von Toten als von Lebendigen? Wie ist denn das? Also ganz abstruse Fragen oder was passiert irgendwie, wenn 1 Million Menschen mit ihrem Laserpointer den Laserpointer auf den Mond richten. Naja, also ein ziemlich verrücktes Buch, aber mit wissenschaftlichen Antworten, das finde ich toll. Und welches ich ganz toll finde, also auch ein Radfahrbuch, das heißt, auch aus dem Covadonga Verlag, Pellegrino, die Pilger, beschreibt berühmte italienische Radrennfahrer. Und ihre, ja, und ihre Gegenden, also ihre Heimatgegenden, aus denen sie kommen. Und das ist sehr schön, weil man erfährt sehr viel über die Landschaft und Kultur, also gerade so in den 20er, 30er, 40er Jahren. Und erlebt nochmal mit, so wie Radfahren halt auch früher war und wie früher trainiert wurde. Nämlich er war Maurer und ist jeden Tag 60 Kilometer mit seinem Einganggefahrrad über die Berge gefahren zum Ausbildungsbetrieb, dann von morgens um 7 bis gearbeitet und dann abends wieder 60 Kilometer oder 70 Kilometer, das war wirklich lang, wieder zurück. Und irgendwann hat er festgestellt, ich bin so fit, und dann kam die Fahrradrennen, gedacht, das war die einzige Möglichkeit, richtig Geld zu verdienen. Hat dann beim Fahrradrennen mitgemacht, hat dann den dritten Platz gleich gemacht, ist ein berühmter Rennfahrer geworden. Solche Geschichten stehen da drin. Pellegrina, glaube ich, heißt das, oder Pellegrino. Sehr schön, wenn man sowas mag.
Ja, sehr cool. Und eine Frage stelle ich auch immer gerne am Schluss. Gibt es jemanden, der dich inspiriert?
Der mich inspiriert. Also in Bezug auf Radfahren muss ich wirklich sagen, hat mich die Figur, der Mensch, Mike Hall tatsächlich sehr inspiriert. Obwohl ich eigentlich nicht der Mensch bin, der jetzt so Helden oder so dieses Heldentum oder Vorbildung hat, pflegt. Aber ich fand das gerade bei Mike, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe, toll, dass er so im Stillen für sich halt ein Abenteuer der Extraklasse kreiert hat, ein Event, und dabei finde ich auf eine unglaublich schöne Art und Weise auch den Sport, die Kultur und den Spirit vereint hat und es geschafft hat, was eben halt, also die UCI und diese ganzen Verbände und so weiter überhaupt nicht geschafft haben, nämlich eigentlich wieder so die Liebe, die Seele, den Spirit zurückzubringen und dabei halt auch ein hammer cooles und letztendlich auch also High-End Sport-Event zu kreieren, das einfach einzigartig ist. Und das fand ich, finde ich nach wie vor inspirierend. Und auch solche Frauen wie Lael Wilcox oder Jenny Graham ebenso, die auf ihre Art und Weise einfach ihr Ding machen, Menschen inspirieren und diesen Sport auf einem anderen Level wieder kultivieren, weiterentwickeln und dabei ja auch diesen Spirit für das Abenteuer, für die Unabhängigkeit, für die Umwelt mittragen. Das finde ich einfach schön. Also das sind so, ich würde sagen, vielleicht so die im Moment so aus dem Fahrradbereich, so die Inspiratorinnen und Inspiratoren für mich.
Ja, voll gut. Kann ich direkt mit unterschreiben. Ja, vielen Dank, Chris.
Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Du bist ja, ich meine, du bist ja auch eine, bist ja auch hier eine Vorreiterin, hast es mit dem Podcast angefangen und das erfolgreich gemacht. Und ich freue mich immer, ich freue mich auch also über so viele tolle Menschen, die du ja auch interviewt hast bisher. Es sind schon einige. Und das finde ich ist auch ein super, 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 super wichtiger Beitrag und hoffe, ja, hoffe, dass das auch so weitergeht.
Ja, ich auch. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub. Ja, hier schon mal teasern.
Ich auch.
So wie du in die Sommerferien. Ja, genau. Die sind sehr früh dieses Jahr in Hamburg.
Ja, in der Tat.
Aber mich, ehrlich gesagt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm.
Ja, also, wir haben uns das auch alle, wir haben uns das ja auch alle irgendwie echt verdient. Also vor allen Dingen auch die Kinder, die alle irgendwie mal raus jetzt.
Ja,
ja,
denke ich auch.
Und dann sehen wir uns am Ende der Sommerferien, sehen wir uns dann alle wieder.
Ja, ich bin gespannt. Sag mir Bescheid, wenn ihr, ja, oder ich versuche es irgendwie klar zu verfolgen, wann der nächste First Light Ride, das wäre doch was.
Ich schicke dir eine SMS.
Ja, bitte. Ja, schön. Dann habt eine schöne Sommerzeit.
Ja, du auch.
Danke.
Gerne. Alles klar. Bis dann.
Jo, ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich fand das Gespräch sehr angenehm und habe auch irgendwie große Lust bekommen, bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei zu sein. Hatte ich irgendwie auch vorher, aber jetzt werde ich mir das mal fest vornehmen, dass ich auch wirklich dann am Start bin, wenn Chris mir diese SMS schickt. Ansonsten, ich habe alles in den Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt. Ihr könnt da also stöbern. Ihr könnt euch die Filme anschauen, die Buchtitel, die Chris empfohlen hat, sind da auch alles für euch vorbereitet. Ja, ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub und sehe euch wieder höre euch wieder am 22. Juli in 4 Wochen. Eventuell kommt dazwischen noch eine Orbit-Spezial-Episode. Ja, bis dahin, schaut mal bei meinem Supporter Athletic Greens vorbei, athleticgreens.com/Fahrradwelt. Falls das was für euch ist, probiert es doch einfach mal aus. Und ansonsten wünsche ich euch, wo auch immer ihr seid, eine schöne Fahrradtour, einen schönen Sommer. Sollte euch mal langweilig sein, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar auch bei Apple Podcasts da oder eine Bewertung. Darüber freue ich mich auch immer mega. Gebt dem Podcast Sichtbarkeit, teilt ihn auch gerne mit euren FreundInnen. Und ja, das Wichtigste überhaupt. Passt auf euch auf und bleibt gesund.